Hohoho, ho, ho. Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses, an den Mikros heute am Nikolaustag für euch, Andreas.
Und Sebastian, Andreas, wie geht's dir heute?
Mir geht's wunderbar. Ich bin nämlich, ähnlich wie du beim letzten Mal, kurz vor einer Reise, die geht ein bisschen weiter.
Ja.
Das ist aber, sage ich, eine Recherchereise, nämlich für uns eins unserer nächsten Themen. Ich fliege nach Honolulu, nach Hawaii und werde da ein bisschen vorrecherchieren für das Thema Surfen und Philosophie, würde ich sagen.
Ja, das ist
ich gehe auf eine Konferenz, aber
hochwichtig.
Ja, habe ich jetzt mal gedacht, wir könnten mal das Thema angehen.
Ja, sehr gut. Ja, das ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du erzählst, wenn du zurückkommst. Das wird bestimmt fantastisch.
Ich tatsächlich auch. Einen Tag habe ich noch, am Freitag geht's los. Freue mich, dass wir heute noch Nikolaus-Sendung machen. Nikolaus, habe ich mir heute nämlich gedacht, ist ja auch irgendwie eine Person, die so ein ganz zweifelhaftes Verhältnis zum Dissens hat. Ja, wenn der Nikolaus, zumindest so in den Bräuchen, wie sie hierzulande stattfinden, da kommt der Nikolaus am 6. zu den Kindern und erzählt ihnen, was sie Gutes und Böses getan haben, dann sollte man dieser Person ja nicht unbedingt, mit dieser Person nicht unbedingt in Dissens treten, habe ich mir heute gedacht.
Das stimmt.
Denn sonst gibt's von der Begleitperson, dem Krampus oder Knecht Ruprecht, Ärger. Und gleichzeitig erzählt er ja nur oder oft die schlechten Sachen, und da ist ja irgendwie Natur gegeben, dass da Dissens besteht. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir vor der Reise noch, beziehungsweise wenn ihr das hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bin ich wahrscheinlich schon
dann
unterwegs.
Bist du schon auf 10.000 Meter Höhe, oder? Wahrscheinlich.
Fast. Genau. Und guck dann über alle drüber hinweg und schaue, wo überall die Dissenspflege gehört werden. Aber Sebastian, erzähl mir doch mal, wie geht's dir denn? Du warst auf Reisen.
Ich war auf Reisen. Ja, das ist jetzt ja auch schon wieder anderthalb Wochen her. Ich war in Trondheim, also so grob grob Richtung Nikolaus, oder? Oder Richtung...
Du warst auf Recherchereise für die heutige Folge.
Genau. Ich habe sozusagen für die nächste Folge recherchiert und du jetzt vielleicht für eine Sommerfolge oder so mit Surfen und Philosophie.
Ja, klimatisch nicht ganz zu vergleichen, aber
Klimatisch nicht ganz zu vergleichen. Es war zwar sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr kalt. Ja. Also war so richtig Winter. Tatsächlich waren wir erst beim Fußball und dann eingeladen auf einer Geburtstagsparty.
Ja.
Und ich muss jetzt gar nicht so in die Einzelheiten gehen. Norwegische Partys
haben sie
ihre Eigenheiten. also mir geht's eigentlich gut, und nach gestern, da haben wir uns ja auch live gesehen noch, bin ich aber noch so ein bisschen müde, oder ich will nicht sagen angeschlagen, jetzt komme ich von der einen Party zur nächsten irgendwie, denn wir hatten ja gestern unsere Weihnachtsfeier es ist ein bisschen spät geworden, würde ich sagen, aber
in der Tat, aber hält uns nicht davon ab, heute die Dissenspflege zu betreiben. Ja, aber war schön gestern, fand ich. Ja, schönes Fest und...
War sehr schön.
Und schöne Gespräche, gutes Essen, also
ja,
richtig
war,
schön.
War sozusagen ein Jahresabschluss-Highlight.
Ja, ganz genau.
Kann man sagen.
Ja.
Ne?
Was machen wir denn heute? Nikolaus haben wir schon gesagt.
Und es ist ja ob man es glaubt oder nicht, aber auch mit Blick auf den Nikolaus und wie man so über ihn diskutieren kann, stellen sich ja doch einige auch philosophisch relevante Fragen, oder? Und dem wollen wir heute ein bisschen versuchen, mal nachzugehen.
Ja, das ist eigentlich total spannend. Wir haben da, ich glaube, einige interessante Themenbereiche aus mehreren Bereichen der Philosophie jetzt gefunden. Und darüber philosophisch nachzudenken, finde ich total spannend. Und vielleicht lohnt sich hier nochmal ein Blick auf die Zielsetzung der Dissenspflege unseres Podcasts. Wir wollen ja auch zeigen, dass und wie Philosophie für die Welt Relevanz hat. Ich glaube, wir haben jetzt in den bisherigen Folgen auch schon verschiedene Aspekte oder verschiedene Denkrichtungen wie man dieses Verhältnis oder diese Relevanz verstehen kann, angeschaut. Einmal eben vom Blick der Philosophie auf die Welt. Und was sagt die Philosophie über die Welt beim letzten Mal die Wahlen in den USA? Und heute gucken wir uns auch ein anderes Phänomen der Welt an und versuchen es aber eben philosophisch zu durchdringen oder die Dimensionen zu zeigen. Und ich glaube, in der nächsten Folge, vielleicht kann man so viel schon ausblicken, werden wir umgekehrt schauen, wie sich denn Debatten in der Philosophie eigentlich auswirken auf so Alltagsfragen. Und aber heute bin ich gespannt, was da Nikolaus alles philosophisch zu bieten hat.
Was er uns mitgebracht hat, könnte man vielleicht sagen, oder? Was vielleicht auch für euch da draußen nochmal ganz wichtig ist. Es gibt sozusagen innerhalb der nächsten Tage einen Doppelwumms. In dem Sinne, dass wir ja nicht nur heute unsere Nikolaus-Folge haben, sondern schon am Dienstag, den 10. Dezember, dann gleich die nächste Folge für euch bereitsteht. Das ist dann am Dienstag. Jetzt wollen wir mal gucken, ne, was der Nikolaus so zu bieten hat, und würde sagen, wir starten, und, oder?
Bevor wir starten, weil wir so in der Vorbereitung über Verschiedenes auch gestoßen sind. Nochmal, ich habe es ja vorher schon erwähnt oder angesprochen, der Nikolaus, wie er hier so kulturell im Brauchtum, in der Kultur verstanden wird, den werden wir uns anschauen. Der unterscheidet sich aber ein bisschen von Santa Claus, eine ähnliche Figur, die in ähnlichen oder historisch damit verbunden ist, aber andere Funktionen hat und andere Eigenschaften hat. Den sieht man zum Beispiel nicht. Der kommt ja eben an Weihnachten, am Weihnachtsmorgen durch den Schornstein, während unser Nikolaus hier zulande, den sieht man. Eben abends oder nachmittags mit dem Krampus, dem Knecht Ruprecht.
Genau, wenn der Papa auf einmal nicht da ist, ne, dann kommt der Nikolaus.
War bei mir immer so. Ja? Also das ist ganz komisch. Der hat den nie gesehen. Ganz komisch. Aber beide werden wir anschauen, und ich würde sagen, legen wir los, oder? Bin gespannt.
So machen wir das. Ja, Andreas, Thema Nikolaus. Also, was mir da ja zuerst mal in Sinn kommt, ist, dass das doch, also wir haben ja beide Kinder, ne? Und ich vermute, also bei uns war es jedenfalls so, dass wir auch viel mit Nikolaus, Christkind und so weiter gemacht haben. Und aber eigentlich müsste man ja auch sagen, wir haben unsere Kinder damit zumindest einige Jahre ziemlich angelogen, oder? Und ihnen irgendeine Story vom Pferd erzählt. Das wäre jetzt ja in anderen Kontexten, würde man ja sagen, das ist moralisch also nicht zu legitimieren, oder?
Ja, ich glaube, das ist, wie du vorher gesagt hast im Vorgespräch, sicherlich eine der Hauptfragen, die man sich stellt, wenn es um den Nikolaus geht. Ja, ich glaube, da gibt's wahrscheinlich so die, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen ethischen Antworten da drauf, sprich mit Bezug auf die klassischen ethischen Theorien. Man könnte, wenn einem der Nutzen einer Handlung als ethisches Kriterium wichtig ist, sagen, na ja, das ist eine nützliche Lüge, denn, also, war bei dir wahrscheinlich auch so wie bei unseren Kindern, das ist halt eine Faszination, die Kinder dann da entwickeln und haben, und ein spannender Tag. Bei uns ist es ein bisschen anders, nicht, dass wir nicht vom Nikolaus erzählen, der kommt nur tatsächlich nicht ins Haus, unter anderem deswegen, weil ja wir auch so diskutiert haben, das ist vielleicht so von der Moral, die hier in der ganzen Geschichte drin steckt, bisschen problematisch, und da kommt der Krampus, der Knecht Ruprecht, aber da kommen wir gleich noch dazu. Aber was ich sagen will, ist, trotzdem ist schon die Wochen vor dem Nikolaustag die Spannung positiver Art sehr hoch, weil Schuhe geputzt werden, das einzige Mal im Jahr, auch meine. und also das ist ein schönes Ereignis, ein schöner Tag, auf den sich die Kinder freuen. Und wenn wir dazu beitragen können, dann dann ist die Lüge gerechtfertigt, der Nutzen ist größer. Und andere Theorien, können wir gleich noch drauf eingehen, sagen dann wahrscheinlich was anderes. Ich würde da anschließend aber überlegen, macht denn das Aufklären über...
Ja, warte mal. Ich würde da vielleicht noch erst noch mal bleiben wollen, weil man könnte einerseits von einer ganz harten Position kommen und sagen, sozusagen, Lügen ist nie gerechtfertigt, ne? Das wäre ja eine Möglichkeit, ne? Gibt's ja auch sozusagen klassische Theorien, ne? Stichwort Kant, die sowas erstmal jetzt sagen würden, aber, und jetzt kommt's ja, häufig wird ja auch davon gesprochen, dass es durchaus Ausnahmen gibt, unter denen Lügen dann eben auch moralisch gerechtfertigt werden kann, ne? Und jetzt könnte man sich ja überlegen, naja, ist das denn eine solche Ausnahme? Also du hast jetzt zum Beispiel davon gesprochen, und das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle als sozusagen mögliches Argument gelesen, dass ja, das ist natürlich ganz aufregend, was Tolles für die Kinder, ne? Und dieser Umstand alleine wird dann manchmal ins Feld geführt, um zu sagen, der rechtfertigt eben diese Lüge. Andererseits wird halt dagegen gehalten, was führen wir denn normalerweise ins Feld, wenn wir diskutieren, unter welchen Bedingungen Lügen ausnahmsweise erlaubt sind. Und da geht's ja so, die klassischen Beispiele sind ja, dass du zum Beispiel Leben retten kannst durch eine Lüge. Und dann sagen natürlich die Leute, die mit Blick auf Nikolaus, Santa Claus, ne, naja, aber das ist doch... hier nicht vergleichbar, ne? Also na klar haben die Kinder dann Spaß und finden das spannend, aber das ist doch nicht vergleichbar mit Fällen, in denen wir durch Lügen Leben retten, ne? Und insofern kann diese Lüge vielleicht auch nicht, zumindest nicht mit Blick darauf, gerechtfertigt werden.
Mhm. Also würde man ja jetzt philosophisch gesehen fragen, was deine oder die von dir skizzierte Rechtfertigung einer Lüge auch unter der Vorgabe oder unter der Prämisse, dass Lügen an sich tatsächlich eine Handlungsart ist, die nicht erlaubt ist, rechtfertigt. Was diese Skizze oder diese Idee unterscheidet von jetzt der auf die Konsequenzen einer Handlung abziehenden Art und Weise, die ja. Nikolaus Lüge zu rechtfertigen. Aber das wäre, glaube ich, ein Spezialproblem. Ja, aber ich glaube, es zeigt, dass von unterschiedlicher Richtung her sowas rechtfertigbar ist. Aber sicherlich die Gründe, eine Ausnahme zu machen, die scheinen in, zumindest in den Beispielen, die man immer wieder diskutiert im Seminar oder auch außerhalb des Seminars, andere Art zu sein als das Vergnügen der Kinder.
Aber eine weitere, ich meine, warte,
wir sind ja, ja noch, ich habe also, auch noch einen Punkt.
Aber mach mal. Ein, ja, mach mal. Ein weiterer Punkt, der genannt wird, der dreht das Ganze sozusagen um, ja, und sagt, naja, also diese Lüge ist deswegen erlaubt, weil es ja für uns so als Eltern so toll ist, unsere Kinder zu sehen, wie sie sich freuen. Also, ne, da wird sozusagen, es geht's nicht mehr darum primär, dass die Kinder Spaß haben, weil der Nikolaus kommt, ja. Sondern dass es toll für uns ist, eben zu sehen, wie die Kinder sich freuen. Ja,
ja, interessanter Gedanke. Ja.
Was würdest du dazu sagen?
Vielleicht passt es tatsächlich zu der Überlegung, die ich auch habe, muss ich nochmal überlegen. Ich hatte bei der Vorbereitung einen interessanten Gedanken, der mir so kam, nämlich zu sagen, ja, okay, also ich muss für mich als Elternteil oder als Eltern müssen wir überlegen, sind wir gewillt, diese Lüge einzugehen oder können wir die irgendwie begründen? Oder wenn wir es nicht begründen können, können wir also Schuld auf uns laden. Aber was ist, wenn wir... Und möglicherweise rechtfertigen, so wie du jetzt gerade gesagt hast, durch das Vergnügen, das wir selber haben, am Vergnügen unserer Kinder.
Ja, ja.
Aber was ist, wenn wir jetzt in unserem Fall, da haben wir drei Kinder in unterschiedlichen Alter und unterschiedlichen Überzeugungsgraden oder Überzeugungen hinsichtlich der Existenz des Nikolaus. Ja. Es gibt also die Älteren, die nicht davon überzeugt sind, in Klammern, aber gern überzeugt wären.
Ja,
noch. Also das ist so eine ganz lustige
da habe ich auch also, was dazu, ja. Ja.
Genau, also und aber die, sagen wir, irgendwann ist irgendwie klar, okay, das ist Papa und Mama oder ist jedenfalls fake, was hier passiert. Aber der Kleine noch nicht. Und jetzt stiften wir ja die älteren Geschwister oder habt es auch regelmäßig gemacht an, bitte nicht zu verraten, dass es eine Lüge ist oder Fake. Und das ist ja nochmal was anderes. Also ich kann sozusagen die Verantwortung übernehmen, jetzt diesen Regelbruch zu machen, aber ich stifte auch jemanden dazu.
Ja, ja, genau.
Und dann wäre die Frage, und deswegen passt es vielleicht zu deiner Überlegung, also sind wir dann immer noch in dieser Rechtfertigung drin? Ja, ich habe dann das Vergnügen, das rechtfertigt für mich oder gibt den Grund ab, die Lüge zu aufrechtzuerhalten. Können wir überlegen, ist es dann auch, schaut mal, liebe Geschwister, ihr habt doch auch ein Vergnügen daran oder ihr hattet ein Vergnügen daran.
Ja, klar. Genau, dann wird es sozusagen nochmal komplizierter, aber vielleicht auch noch mit Blick auf einen Zusatzpunkt. Also gerade, weil du sagst, ihr stiftet ja andere noch an, ne, dazu. Mhm. Und es gibt ja auch so diese Phase, wo Kinder vielleicht so langsam anfangen zu zweifeln, ne? Also irgendwas stimmt da doch nicht, ja? Aber, also, sie glauben vielleicht noch dran, aber merken, dass da ist irgendwas im Busch, ja? So. Also irgendwas stimmt doch da nicht bei der ganzen Geschichte. Und dann ist es ja auch häufig so, dass man nicht nur anstiftet, das aufrechtzuerhalten, sondern dass man sich auch irgendwelche sozusagen weiteren Zusatzgeschichten überlegt, um diese Lüge aufrechtzuerhalten, ne? Vor dem zweifelnden Kind. Ne?
Ja. Ja,
und stimmt. da wird dann wiederum von manchen ja gesagt, naja, also das ist ja mit Blick, jetzt gehen wir wieder auf mögliche Ergebnisse, ne? Mit Blick darauf, dass wir doch unsere Kinder zum kritischen Denken erziehen wollen. Eigentlich das Falscheste, was wir tun können. Ja.
Ja.
nicht zuletzt, also unter anderem, weil wir sie ja mit irgendwelchen Geschichten, für die es keinerlei Evidenzen gibt, von etwas überzeugen wollen, ne? Jetzt zu welchem Zweck auch immer, für unseren Spaß, für ihren Spaß, ne? Ist ja egal, ne? Also gut, das denke ich, also ist meine Meinung, es wäre vielleicht dann tatsächlich nochmal empirisch zu überprüfen, ob sich die Nikolaus-Lüge, so nenne ich sie jetzt mal, tatsächlich dann negativ auf die Fähigkeit, kritisch zu denken, später auswirkt. Also ich habe als Kind auch an den Nikolaus geglaubt und
sitzen wir hier.
Genau, heute sitzen wir hier und ich würde mir zumindest zuschreiben, ein bisschen kritisch denken zu können.
Also. Ja, das stimmt. Vielleicht passt da dazu dann aber auch nochmal der Blick auf diese Phase des Aufgeklärtwerdens oder des Entdeckens. Und da dachte ich mal, also das passt ganz gut zu dem, was du sagst, weil man ja daran anschließend sagen könnte, ja, was die Kinder lernen ist, sozusagen durch immer dickere Mauern und dickere Bretter und Lügengebäude sozusagen durchzubrechen.
Ja,
also sich
stimmt.
Im Angesicht der dann sich auftürmenden Evidenz für den Nikolaus, also zuerst glaube ich an den, dann zweifle ich, dann kriege ich noch mehr Evidenz. Na okay, dann glaube ich weiter dran und dann noch mehr, ja, weil diese Lügengebäude immer größer werden. Und dann müssen die aber immer mehr, wenn man so will, also erkenntnistheoretische Arbeit leisten, um
dahinter zu kommen,
zu durchbrechen. Das, und vielleicht ist das der Grund für kritisches Denken. Also vielleicht umgekehrt, vielleicht ist die Lüge auch deswegen zu rechtfertigen, gerade weil sie Kinder zum kritischen Denken bringt.
Das
wäre eine empirische Hypothese.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Die man testen könnte.
Naja gut, also das ist das eine Mal, ne? Da sieht man also schon, man kann anhand von Nikolaus, Santa Claus und wie wir damit umgehen, was wir gegenüber unseren Kindern machen, schon eine ganze Reihe von ethischen Fragen stellen und das auch immer komplexer und komplizierter und tiefer diskutieren. Ein anderer Punkt ist ja vielleicht die Frage oder ist etwas, was ins Feld geführt wird, nämlich ich lese es mal hier auf Englisch vor, ne? Santa doesn't have your best interests in mind. Und was ist jetzt, was ist damit gemeint? Primär ist damit gemeint, dass ja vor allen Dingen bei uns, ne, wirst du ja als Kind jedenfalls vermeintlich für bestimmte Verhaltensweisen belohnt von Santa Claus, ne, da, vom Nikolaus. Dann guckt er in sein Buch rein, ne, und dann sagt er hier, der kleine Andreas war aber brav dieses Jahr, ja, also gibt's jetzt hier dieses Päckchen, ne? Das ist ja so der, und der war nicht so brav, und dann kommt sein Kumpan, der Krampus, ne? Das hast du ja schon, gesagt. Aber wo, jetzt fragen halt manche, ja, wozu führt das denn? Also, sozusagen, dass unter tugendethischen Gesichtspunkten, ne, wird dann sowas gesagt wie, naja, also das führt ja nicht dazu, dass wir dann antrainiert oder gelernt bekommen, uns tugendhaft um der Tugend willen zu verhalten, ja, tugendhaft um der Tugend willen zu sein, sondern um eben ja, um den Nikolaus letztlich zu bestechen, um Geschenke zu bekommen. Und das sei ja sozusagen, und damit hätte die ganze Idee und auch der Nikolaus selbst eben nicht dein Bestes, ne, oder im Blick, oder würde nicht im Interesse oder in deinem besten Interesse sein und handeln, ne, sondern er würde dich sozusagen nur instrumentell dazu bringen, dich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten oder zu sein und dich sozusagen zu bestechen.
Also instrumentell im Sinne von, ich mach besser, was der von mir will, damit ich dann hinterher eben Gutes krieg oder eben genau. die Hiebe vermeide.
Genau, genau.
Ich habe mir Ähnliches notiert und das so unter dem Schlagwort, was steckt denn da eigentlich für eine Moral dahinter auch? Also einerseits auch ist es natürlich die Moral der Eltern, aber dann zu sagen, okay, nicht aufgegessen oder was weiß ich, was da alles vorkommt und so, ist ja auch so ein bisschen okay. Andererseits könnte man auch wieder sagen, na gut, Ursache, Wirkung ist klar, also ich verhalte mich schlecht, gibt's Ärger. Man lernt sozusagen direkt die Ursachen, für die Folgen seiner Handlung einzustehen. Aber ich gebe dir recht, also die Moral dahinter in einem weiteren Sinne, wie du sie auch richtigerweise, wie ich finde, beschreibst, ist ja ein problematisches Verständnis von Moral lernen. Ja. Andererseits, da kenne ich mich aber, also oder du sagst auch nicht mal Moral lernen, sondern auch so ein Verständnis von Moral, was hier rauskommt, als ob Moral eben einfach ein Befolgen von Regeln ist, ohne, wie wir es vielleicht verlangen würde, so ein Dahinterstehen. Du hast es jetzt mit Tugend genannt, man kann das eben auch in anderen Theoriefamilien ja eigentlich sehen, also so ein Dahinterstehen und ein Durchdenken und ein sozusagen ein positiver Bezug dazu haben. Und das wird ja gerade nicht gelehrt oder beigebracht. Und da gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, problematisch. Ich kenne mich nicht so sehr in der Moralpsychologie oder Moralentwicklung aus. Man könnte vielleicht dagegen sagen, dass es in dem Alter, in dem der Nikolaus kommt oder in dem die Kinder sind, wenn der Nikolaus kommt, natürlich vielleicht noch so ist, dass die Kinder Moral so lernen und eben noch nicht die Fähigkeit besitzen, dann Autonomie oder selbstbestimmt dahinter zu stehen. Und das ist ja sicherlich auch in anderen Bereichen so, dass man so auf diese, also ich sag's mal so, Ursache-Wirkung hinweist und dann auch mit Belohnung und Tadeln arbeitet. Aber ich glaube, grundsätzlich nimmt es da Ausmaße an, könnte man sagen, kritisch einwenden, die vielleicht problematisch sind. Ich habe mir gerade, als du das gesagt hast, auch überlegt, also in meiner Erinnerung, vielleicht täuscht mich die auch, aber wird ja auch elterlicherseits das Nikolaus-Argument, sag ich mal, so in der Zeit kurz vor dem Erscheinen des Nikolaus gebracht und jetzt nicht im Sommer, also heute schon an morgen denken. sozusagen. Aber die Struktur ist trotzdem, glaube ich, vielleicht in dem Alter ähnlich. Ich weiß es nicht, aber das wäre sozusagen noch eine Gegenüberlegung.
weiter, vielleicht noch ein kleiner Punkt, von dem ich aber, den ich jetzt nur irgendwo gelesen habe, von dem ich aber tatsächlich, es ist letztlich auch wieder eine Frage, die man empirisch überprüfen müsste. Ja, ich hatte nur sofort irgendwie gegen dieses Argument eine rein intuitive Abwehr irgendwie. Ne? Und das war zu sagen, das Ganze ist deswegen nicht im besten Interesse des Kindes, ne? Weil der Moment, in dem die Kinder sozusagen die Wahrheit herausfinden, also dass es den Nikolaus nicht gibt, mit einem massiven Vertrauensverlust in die und insbesondere in die Personen einhergeht, die ja eigentlich ihre primären und wichtigsten Bezugspersonen waren. Ne? Mhm. Mhm. Das, ja, weiß ich nicht. Also kann ich einfach, also das fand ich, weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich fand es einfach intuitiv irgendwie so, ja gut, also glaube ich irgendwie nicht, ne? Aber ist natürlich letztlich eine empirisch zu überprüfende Frage, ne? Ob es sozusagen Opfer der Nikolauslüge gibt.
Ja, stimmt. Wir haben ja auch so ein paar lustige Studien dazu gefunden, aber dazu habe ich ist mir jetzt nichts bekannt. Ich würde auch deine Intuition teilen und sagen, es ist ein bisschen konstruiert. Also man kann sich sicherlich vorstellen, dass es, sagen wir mal, im weiteren Sinne Erziehungsmethoden gibt, die zu einem Vertrauensverlust führen.
Sicherlich sogar,
oder vielleicht
ich,
auch schon genau geprägt sind von wenig Vertrauen. Ja. Aber ob dann der Nikolaus oder die Nikolauslüge auch noch einen maßgeblichen Anteil daran hat, würde ich auch zu bezweifeln wagen. Ja, ja, das teile ich.
Ja.
Ich hab noch so in der Recherche auch noch eine interessante Überlegung gegeben, die uns vielleicht auch schon weiterleitet, auch in so handfeste Fragen nach der Existenz des Nikolaus jetzt oder der Realität. Ja. Aber das fand ich interessant, weil irgendwie jemand geschrieben hat, dass es Unsinn sei. Genau, die Frage, die Ausgangsfrage war, ob es sexistisch sei, vom Weihnachtsmann zu sprechen. War irgendwo in irgendeinem Forum irgendwie die Diskussion. Und ich bin da, glaube ich, auch drauf gekommen, weil ich denke, ja, hängt auch nochmal mit dem zusammen, was wir vorher hatten, dass vielleicht so die Art der Bestrafung problematisch ist, nämlich zu hauen. Ja, und irgendwie bin ich dann auf diese Überlegung gekommen und dann hat jemand geantwortet, es sei Unsinn, sich über das Geschlecht von Fantasiewesen Gedanken zu machen, weil Geschlecht eben nichts ist, was Fantasiewesen hat. Und das fand ich irgendwie interessant und hatte dann aber den Eindruck, dass es hier ja nicht so sehr nur um die Metaphysik, also die, wie soll ich sagen, die Art zu sein gibt, also ist es ein Fantasiewesen oder ein echtes Wesen, sondern natürlich auch verbunden ist mit der Gestaltung eines Brauches. Und darum komme ich auf die, was ich vorher sagte, auch die Art der Bestrafung und so weiter. Das ist eine Ausgestaltung eines Brauchs. Und die Art, wie wir diesen Brauch sozusagen konzeptionell fassen, eben als Weihnachtsmann in manchen, oder als Nikolaus, als Mann, eben, ich will es nicht, Weihnachtsmann, als Mann, der dann eben auch einen üblen Typen bei sich hat, der mit der Rute zuschlägt, ist eben, hat auch Auswirkungen. Also da steckt ja schon eben auch sozusagen männliche Vorstellungen von, also Unrecht, also vergelte ich mit Hieben sozusagen drin. Und drum ist die Frage, glaube ich, nicht unsinnig, sondern führt uns schon auf auch realweltliche Ausgestaltungen mit den Problemen, die damit verbunden sind.
Das wäre auch meine erste Reaktion darauf gewesen, vielleicht, oder vielleicht ein bisschen anders, ne? Also man könnte ja auch sagen, Fiktion kann ja auch immer Auswirkungen auf die Realität haben. Ne? Wenn wir an bestimmte Bücher, Filme, denkt ihr irgendwas aus, denken, die erstmal, die als solche ja fiktiv sind, ne? Fiktive Geschichten erzählen, dann bringen wir damit ja oft auch einen nicht unerheblichen oder stellen einen nicht unwichtigen Zusammenhang zu realen Problemen her auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, ne?
Ja.
Also nicht, deswegen spricht man ja auf der einen Seite jetzt, um Beispiele zu nennen, davon, das ist aber ein reaktionäres Werk, ja, oder das ist aber ein progressives Werk. Ne? Also da stellt man ja, arbeitet man ja mit lebensweltlich und in der Realität wichtigen Kategorien und dass solche Werke eben bestimmten Einfluss auch haben können, ne? Auch wenn sie rein fiktional sind. Ja?
Genau, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Das darf man nicht vergessen und ich glaube, das ist dann, da wird's dann letztlich auch zu deinem Punkt, den du gerade genannt hast, ne? Wenn man das jetzt so fasst, eben als eine Fiktion oder als einen Teil einer Fiktion, ne? Dann darf man, glaube ich, nicht übersehen, dass da eben bestimmte, dass es erstens lebensweltlich geprägt ist auch, ne, durch bestimmte Vorstellungen und dass es die aber auch weiter transportiert wiederum in die Realität und in die Köpfe ja nicht zuletzt auch der Kinder, ne, dann.
Ja, ja. Und ich glaube, es ist wichtig, so ein kritisches Denken auch in Bezug auf kulturelle Phänomene, wie eben den Nikolaus, zu haben. Und aktuell wird ja sehr viel in Brauch diskutiert, auch im Rahmen oder zum Nikolausfest, bei dem Frauen die Opfer sind und es Männern, den jungen Burschen erlaubt wird, Frauen zu schlagen. Und
was ist das? Also,
es ist auf einer Insel irgendein ganz spezieller Brauch, der bei dem, also tatsächlich, der, glaube ich, darin besteht, dass Frauen gejagt und auf den Hintern gehaut werden darf. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, Sebastian, den Aufschrei, wie kann man denn unsere Bräuche angreifen? Und das ist halt immer schon so gewesen und ist ein Brauch und ja, ist ja nichts Schlimmes dabei. Und ich finde es schon richtig und wichtig, dass eben auch über die wie du es gesagt hast, die realweltlichen Folgen und Auswirkungen solcher Bräuche nachgedacht werden. Das soll jetzt nicht heißen, wir sollen den Nikolausbrauch abschaffen. Ganz im Gegenteil. Ja, ich glaube, vielleicht wurde ja deutlich aus der Diskussion, dass wir der Lüge durchaus Begründung zugeben können. Aber ich glaube, es darf eben nicht ganz vergessen werden, auch so einen kritischen Blick auf diese Implikationen zu haben.
Auf jeden Fall. Da haben wir keinen Dissens, Andreas.
Ja, wir sind schon sehr, aber das ist ja Vorweihnachtszeit, wir sind also eher eben in Harmonie unterwegs.
Genau, die Weihnachtsfeier von gestern wirkt fort, ne? So, das,
ja, genau. Ja, dann gehen wir über zum nächsten Thema, das vielleicht schon angeklungen ist vorher, nämlich die Frage nach der Existenz oder sagen wir dem Realitätsgehalt des Nikolaus. Oder jetzt vielleicht auch des Santa Claus, denn ich möchte dir 5 Wege präsentieren, wie man die Existenz des Santa Claus beweisen kann. Mhm. Und diese 5 Wege, die sind, und das ist wirklich lustig, ich werde die nicht alle jetzt hier erzählen, aber nur einen davon rauspicken, die sind angelehnt an die 5 Wege, die Existenz Gottes nachzuweisen. Und diese 5 Wege hat Thomas von Aquin festgestellt. Thomas von Aquin, der mittelalterliche Philosoph, der Verbinder antiker Philosophie mit der mittelalterlichen europäischen und dann auch modernen Philosophie, großer Philosoph und Theologe, egal wie man zu ihm steht. Und der hat eben 5 Wege, Gott zu beweisen, uns präsentiert, die auch bis heute noch diskutiert werden. Und dieser Text, den wir auch verlinken,
zutrifft, schlüssig ist.
Okay, nächstes Thema, Sebastian. Dieser Text, der ist ganz parallel eben wie die thomaschen Gottesbeweise. Und da will ich dir nur einen davon präsentieren. Das ist da in dem Fall der 2. Weg. Und der argumentiert über die Natur von Weihnachtsgeschenken. Und Achtung, wir sind wieder im amerikanischen Kontext, wo tatsächlich Santa Claus die Weihnachtsgeschenke an Weihnachten oder in der Weihnachtsnacht bringt. Und das Argument sagt eben, dass wir in der Welt sehen, dass Weihnachtsgeschenke gegeben und erhalten werden. Und dann ist es so, es überlegt er weiter, wer ein Weihnachtsgeschenk gibt, hat entweder eins erhalten oder er hat sie in seiner Werkstatt hergestellt, selber hergestellt. Ja. Wenn es nun keinen gibt, der sie in seiner Werkstatt hergestellt hat, dann werden Weihnachtsgeschenke nicht gegeben oder erhalten. Und deswegen ist es notwendig, dass es einen ersten Macher von Geschenken gibt, der nicht selber Geschenke erhalten hat. Sonst gäbe es die ganze Reihe an Geschenken, die wir heute sehen, nicht. Und das ist, was jeder Mensch Santa Claus nennt. Finde ich ganz wunderbar, den Nachweis der Existenz Gottes. Ja, wir verlinken den Text dazu.
Der Existenz Santa Claus, meinst du?
Der Santa Claus, ja. Wobei, ja, wer weiß.
Wobei, was geht damit einher? Und ich, dabei will ich es jetzt, will ich es auch belassen, ne? Ist nur meine erste Reaktion darauf. Das würde, glaube ich, damit einhergehen, mit einem ganz anderen Verständnis dessen, was, wer oder was Santa Claus ist. Ne, so könnte man das ja auch dann auffassen. Aber ist lustig auf jeden Fall. Also den Text findet ihr in den Shownotes. Könnt selber nochmal nachgucken.
Aber dahinter steckt natürlich eben die Frage, ja, also Santa Claus, den sehen wir nicht, dessen Existenz müssen wir annehmen. Und auch die Figur des Nikolaus vielleicht doch in ähnlicher Weise sehen wir auch nicht. Wie können wir, und wir würden vielleicht das aufgeklärte und selbstbestimmte Wesen sagen, nein, den gibt's auch tatsächlich gar nicht und dennoch sprechen wir über ihn. Wie können wir das denn verstehen? Also wie können wir uns auf Nicht-Existentes auch beziehen, wenn wir uns doch in unserer Sprache doch irgendwie immer auf etwas beziehen, also Referenz haben zu Dingen in der Welt? Wo ist diese Referenz, wenn es um Santa Claus geht?
Ja, ja, klar. Zustimmung. Mir kommen jetzt noch ganz viele andere Gedanken. Ich musste gerade ganz tief in meinem Soziologiestudium im Kopf graben und und dachte an Reziprozität und die Rolle, die sie hat für menschliche Gesellschaften überhaupt. Wenn das so wäre, dann würde da wahrscheinlich auch daraus folgen, dass nur durch Santa Claus menschliche Gesellschaft überhaupt möglich ist. Das ist Quatsch. Aber
ein Santa Claus Beweis.
Der soziale Beweis. Genau. gut, Andreas, sollen wir es dabei belassen für heute?
Ja, ich glaube, wir können euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ermutigen, uns also entweder noch weitere Gottesbeweise, ich sage immer Gottesbeweise, ja. Wir müssen das Thema machen, Santa Claus Beweise zu liefern oder auch gern Kommentare zu schicken zu den Themen, die wir heute gesprochen haben, zu den lustigen, aber auch zu den ernsten, was ihr davon haltet, ob Nikolaus zu euch kommt oder gar der Weihnachtsmann, was ja eine moderne Variante, die nicht religiösen Hintergrund hat, wenn ich das so richtig verstehe. Lasst es uns gern wissen. Ich möchte noch vielleicht auf zwei Dinge hinweisen, wenn ich darf. Das eine ist, ich möchte einen Musiktipp abgeben. Das dürfen wir, oder? Mein Lieblings-Weihnachtsalbum ans Herz legen. Und das ist von Dr. Ringding.
Jetzt bin ich gespannt. Oh.
Ja, okay. Ein ganz wunderbares Album. Höre ich jedes Jahr ab dem 6. Dezember. Nein, ich höre tatsächlich Weihnachtslieder auch das ganze Jahr. Aber das ist ein ganz wunderbares Album, heißt Once a Year. Und Dr. Ringding spielt da Ska und Reggae und bringt ganz wunderbare Volksweisen in das Gerüst jamaikanischer Volksmusik und singt und hat Instrumentals drauf. Once a Year von Dr. Ringding, mein Lieblingsweihnachtsalbum, kann ich jedem und jeder nur empfehlen.
Und sofern ihr den Podcast auf Spotify, Apple, Amazon etc. hört, habt ihr wahrscheinlich auch auf dieses Album direkt Zugriff.
Ja, wir verdienen da aber nichts dabei, hört es euch trotzdem an.
Ja, es ist auch super, ohne dass wir was damit verdienen.
Vielleicht, Vielleicht ist es ja sogar noch besser, weil wenn wir nichts damit verdienen. Egal. Die zweite Sache, auf die ich hinweisen noch möchte, ist, dass unser Podcast, über unseren Podcast die Dissenspflege berichtet wird im Online-Magazin der Kulturvision. Ja. Und den verlinken wir euch natürlich auch. Und wir freuen uns sehr, dass die Autorin Monika Ziegler mit uns gesprochen hat und über uns berichtet hat. Lest es mal, das Online-Magazin der Kulturvision ist ein ganz wunderbares Kulturmagazin, angesiedelt an einem Kulturverein der Kulturvision im Landkreis Miesbach. Und die berichten über ganz breites kulturelles Spektrum hier im Landkreis und auch darüber hinaus. Und da wird jetzt auch über uns berichtet. Disclaimer, ich schreibe selber auch für dieses Online-Magazin. Verdiene aber da auch da wieder nichts dran, außer große Freude, dass Monika über uns berichtet hat. Also lest es, Link findet ihr in den
Show. Da freue ich mich auch sehr. Und jetzt würde ich sagen, erstens zurück in die Werkstatt zum Geschenke basteln, Andreas.
So machen wir das.
Zum Zweiten möchte ich nochmal hinweisen auf die nächste Folge schon in einigen Tagen am 10.12. Auch mit einem sehr spannenden Thema und einem sehr spannenden Interview wieder, was wir geführt haben. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.